Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Matthäusevangelium im Kapitel 9, die Verse 9 bis 13. Die Berufung des Matthäus und das Mahl mit den Zöllnern. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt: Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten.
Ein kleiner Berliner Steppke fragte eines Tages eine feine Dame nach dem Kurfürstendamm. Die vornehme Frau schaut den kleinen Jungen durchdringend an und sagt: Junge, wenn du mich was fragst, dann nimm erst mal die Hände aus der Tasche. Zieh die Mütze vom Kopf, putz dir anständig die Nase, mach einen Diener und sag gnädige Frau zu mir. Darauf antwortet der Junge: Det is mir viel zu viele, da verlof ich mir lieber. Jesus und seine ersten Jünger bleiben an der Zollbude von Matthäus stehen. Matthäus arbeitet dort im Auftrag der Römer, der verhassten Besatzungsmacht. Oft hatten die Leute den Eindruck, der nimmt uns viel zu viel Geld ab und wirtschaftet gut in die eigene Tasche. Entsprechend unbeliebt war er. Was Jesus da zu ihm sagt, fasst Matthäus später mit den wenigen Worten zusammen: Folge mir nach. Er hält dem Zöllner keinen langen Vortrag: Du sollst das und das lassen, sowie das und das machen. Folge mir, das ist keine Strafpredigt, keine lange Erklärung, kein Anreiz mit Versprechungen, einfach nur: Folge mir. Jesu Wort hat Kraft und bewirkt, was es will. Der Mann am Zoll steht auf, verlässt seine Bude, lässt alles hinter sich, alles Geld, alle Bequemlichkeit, alle abgesicherten Lebensverhältnisse und geht mit Jesus mit. Matthäus erfährt, Jesus stellt keine Bedingungen, wenn er zur Nachfolge auffordert. Er wählt Menschen als Jünger, als Schüler aus, die bisher gar nicht nach Gott gefragt und bisher nichts für ihn getan haben. Matthäus war in keiner Weise religiös eingebunden. Jesus fragt eben nicht danach, was wir mitbringen. Seine Liebe ist bedingungslos, aber nicht absichtslos. Sie möchte Folgen haben und zielt deswegen auf unsere Nachfolge. Auch uns fordert Jesus auf: Folge mir nach. Und dann können wir seinen Fußspuren folgen. Er geht vor uns her und führt uns durchs Leben. Gott erklärt uns in Jesus seine ganz große Liebe. So sehr hat Gott uns geliebt, dass er seinen Sohn Mensch werden ließ und uns erlösen ließ. Daraus entsteht die größte Wertschätzung, die uns je begegnen kann. In dieser Liebe liegt der größte Vertrauensbeweis, den es für unser Leben gibt. Und zugleich ist er auch die stärkste Herausforderung für unser Leben. Gott fordert uns heraus zum Abenteuer des Glaubens, zum Wagnis der Nachfolge, als seine Kinder und Boten in die Welt zu gehen. Jesus zu folgen bedeutet, das Leben ganz in seinen Dienst zu stellen. Jesus beruft seine Jünger und Jüngerinnen selber. Er begründet seinen Ruf nicht und erklärt ihn nicht. Er ist radikal, anders als wir es oft sind. Ein Mann hat gesundheitliche Probleme und sucht einen guten Arzt auf. Der untersucht ihn gründlich und spricht mit dem Mann über seine Lebensweise. Denn er ist gesund, aber zu dick. So stellt der Mann einen genauen Diätplan auf, nach dem der Mann die nächsten Wochen leben soll. Nach der vereinbarten Zeit kommt der Mann wieder zum Arzt, steigt auf die Waage und ist noch um einige Kilogramm schwerer geworden. Wie ist das nur möglich? Fragt er arglos. Ich habe nach jeder Mahlzeit ganz genau Ihre Diät gegessen. So machen es viele Menschen mit dem christlichen Glauben. Sie wollen ihn zusätzlich zu ihren eigenen Lebensmöglichkeiten nehmen. Aber die Gesundung des Lebens setzt eine Entscheidung voraus. Ich soll ganz auf Jesus vertrauen und die Führung meines Lebens ihm ganz überlassen. Niemals wird der Glaube in der Nachfolge eine hübsche Beigabe oder eine nützliche Ergänzung zu meinen eigenen Vorstellungen und Praktiken sein. Es geht nicht um ein sowohl als auch, sondern um ein entweder oder. Dem Theologen Søren Kierkegaard wird die Aussage zugeschrieben: Jesus will keine Bewunderer, er will Nachfolger. Jesus und die Jünger und Jüngerinnen haben nicht eine gemeinsame Größe. Jesus ist der Herr. Auf ihn hören sie, ihm gehorchen sie. Sie gehen seinen Weg mit. Jesus macht uns nichts vor. Die Nachfolge kann auch ein Weg ins Leiden sein. Untereinander bleiben die Jünger und Jüngerinnen Geschwister mit unterschiedlichen Gaben. Aber niemand tritt an die Stelle von Jesus. Nachfolgen heißt also, das eigene Leben an Jesus auszurichten. Das Wort Gottes, die Bibel, als Orientierung für das eigene Leben zu nutzen und aus seiner Zusage zu leben: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Jemand hat das mal so formuliert: Christ ist, wer sich sein Leben ohne Christus nicht mehr vorstellen kann. Und wer einmal begonnen hat, Jesus nachzufolgen, ist täglich neu dazu aufgefordert, in Jesu Fußspuren zu bleiben. Es lohnt sich, immer wieder zu fragen: Wer prägt eigentlich das, was ich denke und tue? Für mich wichtige Menschen um mich herum, die Gesellschaft oder Jesus? Wie regelmäßig lese ich die Bibel? Höre ich auf Gottes Stimme? Zweitens, die Kranken benötigen den Arzt, nicht die Gesunden. Jesus ist für die Sünder da. Mit Sünde ist zunächst die Zielverfehlung unseres Lebens gemeint. Wir leben losgelöst von Gott. Das kann und soll sich ändern. Wer den Eindruck hat, gerne würde ich mit meinem Leben noch einmal von vorne anfangen, der ist bei Jesus richtig. Wer mit Versuchungen kämpft und merkt, da werde ich alleine nicht mit fertig, der ist bei Jesus richtig. Wer merkt, da habe ich mich falsch verhalten, der ist bei Jesus richtig. Schuld muss nicht bagatellisiert, versteckt werden. Sie kann vor Gott und Menschen bekannt und in Ordnung gebracht werden. Wir Menschen leiden unter Sünde und Schuld, unter gestörten und zerbrochenen Beziehungen. Aber unsere Gesellschaft will uns einreden, das ist alles gar nicht so schlimm. Die Schuldgefühle sind nur eingebildet. Es ist alles okay. Die Bibel sieht das anders. Dort steht: Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Für die Frommen damals war es eine ungeheure Herausforderung. Jesus saß als Gast bei offensichtlichen Gaunern und Betrügern. Tischgemeinschaft bedeutete damals, ich bin dein Freund oder ich gehöre zu euch. Jesus saß ganz selbstverständlich bei denen, die gesellschaftlich geächtet waren, seine Jünger auch. Besonders bemerkenswert finde ich, dort hielt Jesus keine Predigt, sondern er war einfach da. Er feierte mit, zeigte Wertschätzung und schenkte Gemeinschaft. Gemeinsame Essen waren Jesus oft wichtig, zum Beispiel bei Zachäus, beim Pharisäer Simon, Maria und Martha, beim Abendmahl, nach seiner Auferstehung am See Tiberias, das könnte man sicher noch fortsetzen. Die Frage an uns ist, wo können wir Menschen Nähe und Gemeinschaft schenken? Welchen frommen Dünkel sollen wir aufgeben? Wo ist es für uns dran, Grenzen zu überschreiten und Menschen im Namen Jesu Freundschaft und Wertschätzung zu schenken, die nicht zu unserem natürlichen sozialen Umfeld gehören? Jesus macht es uns vor. Die nötige Liebe können und sollen wir uns von ihm schenken lassen. Drittens, wir können Türöffner für Jesus sein. In diesem Text wird das gar nicht so klar gesagt, aber im Paralleltext von Lukas steht, bei Matthäus wird jetzt ein Fest gefeiert. Er lädt seine Kollegen, Freunde und Bekannten zu einem Festessen mit Jesus und seinen Jüngern ein. So wird deutlich, jeder, der den Weg zu Gott gefunden hat, durch die offene Tür zu Gott gekommen ist, wird sofort von Jesus gebraucht, um anderen die Tür zu öffnen. Matthäus beteiligt sich umgehend daran und tut das, was er gut kann. Ein Ausleger schreibt, ich stelle mir vor, dass Matthäus oft Partys gefeiert und Empfänge organisiert hat. Das gehörte dazu, um Geschäftsbeziehungen zu pflegen, genauso wie heute. Und das, was er gut kann, das nutzt er, um andere mit Jesus bekannt zu machen. Er organisiert ganz schnell eine Party, eine Feier und lädt dazu ein. Seine befreundeten Kollegen, Bekannte, vielleicht einige Nachbarn, auf jeden Fall Jesus als Ehrengast und seine Jünger. Er wünscht sich, dass die anderen Jesus kennenlernen, mit ihm in Kontakt kommen und so auch ein neues Leben beginnen können. Überlegen Sie einmal für sich, was können Sie gut und was machen Sie gerne? Wie können Sie das nutzen, um anderen den Weg zu Gott zu zeigen und sie mit Jesus bekannt zu machen? Wenn wir andere Menschen ein bisschen so lieben, wie Gott sie liebt, dann wollen wir, dass sie das Wichtigste und Größte erleben, nämlich als Kind Gottes zu leben. Mit Liebe können wir Fantasie und Mut entwickeln, um ihnen den Weg zu ebnen und die Tür zu öffnen. Gott hat alles getan, um seine geliebten, verlorenen Kinder wiederzufinden. Wie wichtig ist es uns, ihm dabei zu helfen? Schließen möchte ich mit einem Beispiel von einer Frau, die auf die schiefe Bahn geraten war. Sie erfährt, bei Gott kann ich noch einmal ganz neu anfangen. In dem Buch Gott begegnet, erzählt Sabine. Was willst du denn? Du bist doch sowieso nur aus dem Heim. Nach einem Streit schleudert eine Spielkameradin der kleinen Sabine diesen Satz entgegen. Sie ist fassungslos. Adoptiert? Sie? Nein, das wüsste sie doch. Weinend rennt sie nach Hause und erfährt, dass es tatsächlich wahr ist. Sie wurde adoptiert. Ihre Adoptiveltern haben sich immer sehr liebevoll um sie gekümmert. Und auch jetzt beteuern sie, wie sehr sie sie lieb haben. Doch ihre Sätze kommen bei Sabine nicht mehr an. Ihre Seele hat sich verschlossen. Es gab eine Frau, meine Mutter, die mich geboren und weggegeben hat. Ich habe mich gefragt, warum hat sie das getan? Bin ich nicht liebenswert? In dem Moment habe ich angefangen, mich wertlos zu fühlen. Wie das vergammelte Obst im Supermarkt, über dem ein großes Schild steht, zweite Wahl. Das war meine neue Identität, die ich damals angenommen habe, minderwertig. Als Teenager beginnt sie viel Alkohol zu trinken. Schnell kommen Drogenerfahrungen hinzu. Mit 14 Jahren beginnt Sabine, Bestätigung bei Männern zu suchen. Sie denkt, es muss doch jemanden geben, der mich liebt. Mit 20 Jahren lernt sie Ben kennen, der mit Haftbefehl gesucht wird. Er wird gefasst. Während er im Gefängnis ist, lässt Sabine sich auf andere Männer ein. Einer von ihnen lebt in einer total verrückten Wohngemeinschaft. Ein Mitbewohner von ihm sagt zu ihr, hier riecht es nach Nuttendiesel, also nach billigem Parfüm, das Prostituierte benutzen. Völlig geschockt rennt Sabine zu ihrem Auto. Es ist Winter, die Straße spiegelglatt. Sie schreibt, ich wusste, dass am Ende der abschüssigen Straße vor der nächsten Ortschaft eine scharfe Kurve kommt, vor der man stark abbremsen muss. Aber ich habe mich gefühlt wie ein Hund, der getreten wird. Ich bin mit 70, 80 Sachen diesen Hang heruntergebrettert. Und dann merkte ich plötzlich, du kannst nicht mehr bremsen. Ich fuhr auf das erste Haus zu und wusste, es ist zu spät. Ich komme nicht um die Kurve. Das war nur eine ganz kurze Strecke, aber mir erschien sie ewig. In dem Moment fiel mir ein, dass in der Bibel steht, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Ich habe zu Gott gesagt, okay Gott, ja, das habe ich verdient. Das ist jetzt die Frucht meines Lebens. Ich habe für mich abgeschlossen und die Hände vom Lenkrad genommen. Was dann passiert ist, wird Sabine nie vergessen. Die Kurve kam und das Auto ist ganz sicher hindurchgefahren. Hat verlangsamt, ist am Ortseingang ganz sanft seitlich an eine Hecke gekippt und hat sich wieder aufgestellt. Sie wusste, das war übernatürlich, das war ein Wunder. Sie ist erleichtert, aber auch verwirrt. In der Bibel stand doch, dass Gott Sünde straft. Aber was ich erlebt hatte, war keine Bestrafung, sondern Bewahrung, schreibt sie. Und plötzlich hatte sie Hoffnung. Sollte Gott ihr eine Chance geben? Sollte Gott sie wollen, sie lieben? So positive Gedanken kamen ihr auf einmal, weil in der Bibel ja ganz viel von Liebe steht. Als sie zu Hause ist, betet sie, Gott, wenn es dich gibt, dann will ich mit dir leben. Sie schläft erschöpft ein. Am nächsten Morgen spürt sie einen ganz tiefen Frieden. Ihr Leben verläuft weiterhin noch recht chaotisch, aber Gott macht ihr immer wieder klar, ich liebe dich. Ich erwarte nicht von dir, dass du dich sofort änderst. Vertraue mir, ich helfe dir dabei. Sie schreibt und er hat es gemacht. Seine Liebe hat mich immer mehr erfüllt. Gott hat sich nicht angewidert von mir abgewandt, sondern ist in den tiefsten Tiefen meines Lebens bei mir geblieben. Nach und nach kann sie das Gefühl der Minderwertigkeit hinter sich lassen und sie erfährt, bei Gott darf ich einfach ich sein. Ich bin sein geliebtes Kind. Wertvoll. Keine zweite Wahl. Sie erlebt eine tiefe innere Geborgenheit, die ihr diese furchtbare Lebensangst nimmt, nicht gewollt und nicht geliebt zu sein. Gottes Liebe ist bedingungslos, erfährt sie. Durch sie kann ich leben. Darauf kann ich mich verlassen. Diese Erfahrung können auch wir immer wieder machen und die sollen wir auch anderen gönnen. Meine Predigt hatte drei Teile. Erstens, Jesus sagt, folge mir nach. Zweitens, Die Kranken benötigen den Arzt, Jesus ist für Sünder da. Und drittens, wir können und sollen Türöffner für Jesus werden. Amen.